Ich würde euch bitten, aufzustehen. Ich möchte einen Text lesen aus dem Daniel-Buch aus dem Alten Testament. Aus Kapitel 6. Und zwar möchte ich Vers 11 und Vers 17 lesen. Daniel Kapitel 6, Vers 11 sagt das Wort Gottes: Sobald nun Daniel erfuhr, dass die Verordnung ausgefertigt war, begab er sich in sein Haus, wo er in seinem Obergemach Fenster hatte, die nach Jerusalem offen standen. Er warf sich dort täglich dreimal auf die Knie nieder, verrichtete sein Gebet und seine Lobpreisung vor seinen Gott, ganz so, wie er es auch zuvor regelmäßig getan hatte. Vers 17. Da gab der König Befehl, worauf man Daniel herbeiholte und ihn in die Löwengrube warf. Dabei richtete der König an Daniel die folgenden Worte: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Amen. Bitte nimm Platz. Liebe Gemeinde, liebe Jugendlichen, ich freue mich, heute hier zu sein, gemeinsam mit euch bei der Anbetung, gemeinsam mit euch Gott zu loben, Gott zu danken, Gott die Anbetung und auch die Ehre zu geben. Es hat mich gefreut, auch die Gebetsanliegen zu hören, das Wort, was Bruder Aaron und auch die anderen Brüder hier gedient haben und mit dem zu gedient haben. Ich freue mich, dass ich auch heute hier bin, gemeinsam mit euch. Und siehe da, wir sind beim vierten Thema oder beim vierten Thema oder beim vierten Titel aus dem Daniel-Buch. Daniel. Was ich gelesen habe, war selektiv zwei Worte denn, oder zwei Verse, denn die meisten von euch kennen diese Geschichte sehr, sehr gut. Daniel in der Löwengrube. Damit ist er berühmt geworden. Und Daniel als dieser Jugendliche von abermals, der jetzt als Mensch und als Person auf einmal in der damaligen Welt, in einer kaputten und sehr düsteren und dunklen Welt, leuchtete auf einmal als eine Persönlichkeit, die im ganzen Reich, fast auf der ganzen damaligen Welt bekannt war. Und er leuchtete, weil er es irgendwie geschafft hat, zu leuchten. Und heute erlaubt mir, dass wir gemeinsam, dass ich euch mitnehme, gemeinsam in ein, zwei Gedanken über Daniel und danach zu schauen, was hatte er so wertvoll. Und der Titel, habt ihr es vielleicht gelesen, ist die Schatzkammer Daniels. Wie das Gebet oder wie sein Gebet den Rachen der Löwen verschließen kann. Und dieses Thema habe ich am Herzen gehabt und habe auch gebetet vor dem Herrn und bin vor dem Herrn gestanden. Und auch im Gebet habe ich von Gott Weisheit erbeten: Herr, was möchtest du sagen? Denn so oft wissen wir die ganzen biblischen Geschichten. Wir kennen die Story. Wir kennen die Geschichte. Wir kennen und wir wissen, was passiert ist. Sehr oft. Wir können teilweise schon so genau sagen, was als nächstes Vers kommt oder was als nächstes in dieser Geschichte folgt und wie und was genau passiert. Wir kennen die Geschichten. Deswegen ist es mir ein Anliegen, heute bei Daniel zu verbleiben. Aber als ich gebetet habe und als ich vor Gott stand, hat mir Gott in mein Herz gelegt, dass nicht unbedingt die Geschichte von damals das Ausschlaggebende ist. Dass nicht die Story und all die Details in erster Hinsicht in Gottes Aufmerksam oder in Gottes Zentrum der Aufmerksamkeit ist in diesem Namen, sondern im Zentrum der Aufmerksamkeit Gottes an diesem Abend seid ihr, die vielleicht online zuschaut oder vielleicht irgendwann diese Geschichte oder auch diese Botschaft hören werdet. Seid ihr im Augenmerk Gottes, seid ihr, meine Lieben. An diesem Abend ist das Buch Daniel da, ist die Story Daniels da, um uns und für uns zu sprechen, um uns etwas mitzuteilen. Das Wort Gottes hat immer etwas mitzuteilen. Dem Leser, der das Buch aufschlägt, derjenige, der ins Wort Gottes schaut, er wird jedes Mal aufs Neue und aufs Neue von Gott in eine oder auf eine Reise mitgenommen oder in seine Gedanken spricht oft, so oft Gott durch sein Wort zu unserem Herzen, zu unserer Lage, zu unserer Situation. Und erlaubt mir heute zwei Dinge als allererstes, zwei Ähnlichkeiten bei Daniel festzustellen und dann zu schauen, was hatte Daniel so wertvoll, dass er, als er, genau wie auch gesagt wurde, das Gesetz hörte, tat er was. Er hat was getan. Und das ganz bewusst, ganz absichtlich und voller Vertrauen und voller Überzeugung tat er das. Nicht als Reaktion, spontane Reaktion tat er was, sondern er macht es bewusst. Und das habe ich auch gelesen, Kapitel 6, Vers 11. Als allererstes, meine Lieben, Daniel als eine Persönlichkeit, mit der sich Jugendliche sehr, sehr schnell identifizieren. Als allererstes möchte ich gleich einsteigen und die erste Charakteristik, die uns mit ihm verbindet oder was Daniel ausgemacht hat in seiner Persönlichkeit. Wir lesen so oft über Daniel als einen Helden aus dem Alten Testament. Denn in Hebräer stehen die großen Helden der Bibel. Dieser großartige Mann, der durch seinen Glauben in der Löwengrube auf einmal diese wilden Bestien auf einmal zähmen konnte. Was für ein Glauben, was für eine Hingabe, was für ein Glauben dieser Mensch gehabt hat, was für eine Energie von ihm ausgestrahlt hat. Aber wenn wir genau hinschauen, und ich habe genau hingeschaut, sehe ich beim Daniel zwei Dinge. Erstens, Daniel hatte kein so ein einfaches Leben, wie wir glauben. Daniel hatte kein so ein einfaches Leben, wie wir glauben. Lesen wir. Denn im Text, den ich gelesen habe, Kapitel Vers 11, steht geschrieben, er kam zu seinem Obergemach. Dort hatte er Fenster geöffnet. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, induktives Bibelstudium, dann schauen wir auf die Details, die dastehen. Im Text steht was. Und das sagt uns etwas. Und das vermittelt uns etwas. Und hier steht nicht umsonst. Er hatte Fenster bei seinem Haus. Und das Paradoxe dabei ist, er hätte sie ja schließen können. Das hätte sein Gebet, das er gemacht hat und das ihn schlussendlich auch dazu gebracht hat, dass in die Löwenhöhle geworfen wird oder was dazu geführt hat, hätte er schließen können. Aber er hat das nicht gemacht. Er hat sie ganz absichtlich offen gelassen, weil er sie immer offen hatte. Und wenn wir auf dieses Detail schauen, was uns auch das induktive Bibelstudium lehrt, wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir mal schauen, erstens, was steht da genau? Und da steht, er hatte sie immer offen. Und er hatte sie offen für einen ganz bestimmten Zweck. Meine Lieben, dass die offenen Fenster bei seinem Haus da waren, ist ein Zeichen dafür, dass Daniel etwas beabsichtigt hat. Er hat etwas mitgetragen in seinem Herzen. Etwas hat ihn charakterisiert sein ganzes Leben lang. Und das war die Tatsache, dass er nicht zu Hause war. Er war nicht zu Hause. Er war in Babylon, einem Ort, wo er hingebracht wurde, wo er hingenötigt wurde, wo er entführt wurde. Er war in einem Land, wo er nicht zu Hause war. Seine Fenster waren geöffnet, weil er seine Sehnsucht hatte nach Hause. Er hatte kein so ein glorreiches Leben, wie wir alle glauben. Sein Leben war gar nicht so einfach. Er hat sich gewünscht, nach Hause fahren zu können. Er hat sich gewünscht und es gesehen, wieder nach Jerusalem zu kommen. Aber sein ganzes Leben hat er verloren in Babylon. Hat er dort eigentlich verbracht, wo er eigentlich nicht sein wollte. In einem Land, wo er nicht sein wollte. In einer Stadt, in der er nicht sein wollte. Und dort war er und hat sein ganzes Leben dort verbracht. In Babylon. Wie schaut es mit dir aus? Wie schaut es mit mir aus? So oft sehen wir die Menschen in der Bibel. So oft schauen wir auf ihren Glauben, so oft schauen wir auf ihren Werdegang, auf ihren Lebenslauf und sagen so, boah, so ein Leben hätte ich gern. So ein Leben wie Daniel, voller glorreicher Ereignisse, voller Wunder, voller großartigen Taten Gottes. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass Daniel es gar nicht so leicht hatte. Er war Diener, er war Sklave, konnte sich nicht aussuchen, wohin er geht, konnte sich seinen Tag nicht selber organisieren, wurde, seitdem er dort war, gedrillt, er wurde trainiert, ohne seinen Willen. Er hat Sachen gelernt, die er vielleicht nicht wollte. Er hat die Sprache des Landes gelernt, obwohl er gar nicht wollte. Er hat die Wissenschaft von damals gelernt, obwohl er es nicht unbedingt beabsichtigt hat. Er wollte eigentlich groß werden in Jerusalem, in seinem Zuhause. Aber er hat verstanden, und das auch sein Leben, er hat verstanden, dass er was tun muss. Als in dem Moment er mit seinen Freunden in Babylon ankommt, versteht er, dass es vielleicht nie wieder zurückgeht. Denn Jerusalem war in Flammen. Jerusalem war zerstört. Zu der Zeit, wo er vielleicht zurück wollte. Denn als er entführt wurde, war es noch nicht so weit. Jeremia hat noch gepredigt, hat die Menschen noch zur Umkehr gebracht oder versucht zu bringen. Die Menschen wollten nicht. Und ein paar Jahre später war es dann soweit. Jerusalem wurde zerstört. Und wie groß muss der Schmerz in dem Herzen Daniels gewesen sein, als er gewusst hat, ich kann nicht mehr zurück. Dass mein Zuhause gibt es nicht mehr. Siehe da, ich bin hier in Babylon gefangen. Für immer vielleicht, bis ich sterben werde. Das offene Fenster zeigt einfach, dass Daniel nicht unbedingt das Leben so gelebt hat, wie er es gerne hätte. Er hat sich den Umständen anpassen müssen. Er hat sich den Schwierigkeiten des Lebens anpassen müssen. Er hat die Lasten, die er mitgetragen hat, hat er getragen. Er hat es gelernt. Wie schaut es mit uns aus? Wie oft höre ich, auch in der Schule und auch in der Gemeinde, ich hätte gerne diesen Lebensweg. Ich hätte gerne eine andere Familie gehabt. Ich hätte gerne einen anderen Körper gehabt. Ich hätte gerne andere Möglichkeiten gehabt als der oder derjenige. Und dennoch hast du dein Leben so, wie es ist. Wie trägst du es? Wie trägst du deine Lasten? Wie lebst du dein Leben? Wie gehst du mit deinen Lasten um, die auf deinen Schultern liegen? Was machst du in deiner Situation? Weinst du? Verfällst du in Depressionen? Leidest du jeden Tag? Weinst du jeden Tag? Beklagst du dich jeden Tag? Murrst du jeden Tag? Warum ist das so? Warum passiert das in meinem Leben? Warum Gott? Warum Gott? Warum Gott? Daniel, tat das nicht. Er tat was anderes. In seinem Leben war gar nicht so einfach. Und das zeigt einfach, dass Daniel eine Sehnsucht hatte. Er war nicht zu Hause, hat es irgendwann akzeptiert. Er hat akzeptiert, dass sein Leben eine Richtung genommen hat und dass all die Lasten, die er trägt, einen bestimmten Sinn hatten. Dass sie eine bestimmte Botschaft waren. Und dass sein Leben so geregelt war und dass es einfach Gottes Plan war, dass er dort ist. Im Camp sprachen wir über Onesimus. Dieser Jugendliche wollte genau dasselbe. Er hat gesehen, dass sein Leben so eingeschlossen ist. Er hat gesehen, dass sein Leben so irgendwie in einem Käfig ist und er möchte aus diesem Käfig ausbrechen. Er war Diener, war Sklave und das war einfach sein Schicksal. Das war sein Leben, ja, wo wir nicht an Schicksal glauben. Viele Menschen glauben daran, das ist, ich kann da nicht raus. Und Onesim wollte raus. Und der Onesim hat sich auch befreit. Er hat seinen Herrn verlassen, ist in die Welt gegangen und gesagt, ab jetzt nehme ich das Leben in meine Hände. Ab jetzt entscheide ich, was ich mache. Ab jetzt entscheide ich, wohin ich gehe. Ab jetzt mache ich mein Leben so, wie ich möchte. Die Frage ist, wurde er glücklich damit? Die Frage ist, warum kam er dann zurück? Was hat ihn dazu getrieben, dass er auf einmal zu seinem Herrn zurückgeht? Dass Paulus einen Brief schreibt an Philemon und sagt, Philemon, ich habe hier einen Jugendlichen, der möchte zurück nach Hause. Bitte nimm ihn an. Er kommt zurück. Und das ist das Paradox und das Interessante, wenn man auf die Leben anderer Menschen schaut, oft versucht man zu verstehen und man sieht nur die guten Dinge, man sieht nur die herrlichen Dinge, man sieht nur die Momente, wo sie stark sind, wo sie leuchten. Und so oft schauen wir nicht auf den Alltag. Und der Alltag ist nun mal oft belastend, oft schwierig, oft kompliziert, oft schmerzhaft, oft unangenehm. Und dennoch hat es so ein Mensch wie Daniel geschafft, seinen Alltag zu verwandeln. Und wie er das geschafft hat, kommen wir dazu. Die zweite Eigenschaft, die ich beim Daniel sehe, ist, dass Erfolg nicht immer ein Garant für Glück ist. Daniel war einer der erfolgreichsten Menschen, wenn nicht nach dem König, der erfolgreichste Mensch in ganz Babylon. Er hat es zu etwas gebracht. Wie viele Menschen sind es, die in ihrem Herzen mittragen, ich muss etwas realisieren in diesem Leben? Mit wie vielen Jugendlichen rede ich? Ich möchte einen Job machen, der mich erfüllt. Ich möchte einen Beruf machen, der mir etwas zurückgibt. Ich möchte einen Beruf machen, der mich repräsentiert. Ich möchte etwas Sinnvolles machen in dieser Welt, dass mein Leben und dass die Richtung und die Tätigkeit, die ich mache, dass mich das erfüllt und dass ich etwas erreiche, dass ich was schaffe, dass ich die schwere HTL endlich mal schaffe, dass ich das Studium hinter mir bringe, dass ich es endlich schaffe zum Ziel, dass ich etwas aus mir mache. Selbstverwirklichung. Alle reden davon. Interessant ist, dass so oft Menschen, die etwas erreicht haben, die von sich selbst sagen können, ich habe was erreicht, ich habe was geschafft, ich habe etwas Schwieriges hinter mir gebracht. Eine schwere Schule, eine schwere Ausbildung, eine schwere Prüfung und vieles schaffen das und haben dann das Zertifikat, sie haben das Zeugnis, haben die Ausbildung gemacht und haben etwas weit gebracht. Haben einen super Job, in dem sie viel verdienen, haben viel Reichtum gesammelt, haben ein schönes Haus, schöne Familie und irgendwie alles, was man sich wünschen kann. Und trotzdem, schaut auf Österreich, schaut auf den Westen. Schaut auf unsere Gesellschaft, schaut in diese Welt heraus, schaut genau hin. Die Menschen, die erfolgreich sind, sind so oft nicht glücklich. Sie sind nicht glücklich. Schaut auf Daniel. Dieser Mensch ist an seiner Spitze seiner Karriere. Er ist verantwortlich für einen ganzen Staat, für ein ganzes Weltreich von damals. Er ist eine berühmte Persönlichkeit. Sogar Hesekiel nimmt ihn als Wort und sagt, so seht ihr den Daniel, der großartige Diener Gottes. Sogar ihn, alle Menschen kennen ihn. Alle Menschen kennen die drei Jugendlichen, die vor der goldenen Statue nicht hingekniet haben. Schadrach, Meschach und Abednego, alle kennen sie. Alle kennen Daniel. In Babylon war er ein bekannter Mensch. Und dennoch ist das kein Garant, dass man glücklich ist. So viele Menschen sind es, die heutzutage psychische Probleme haben. Unsere Schülerberater in der Schule sind ausgebucht mit jungen Menschen aus Superfamilien. Die haben alle Möglichkeiten im Leben. Und die kämpfen mit Depressionen. Die wollen nicht in die Schule. Die wollen ihr Leben nicht wahrnehmen. Die wollen nicht mehr in die Schule. Urviele Schüler wollen nicht mehr in die Schule, weil die Freunde sind anders, weil die irgendwie besser ausschauen, weil die Prüfungen so schwer sind, weil wir Lehrer alle so gemein sind. Habt ihr gehört? Kurzprüfungen. Wir sind so gemein zu euch Schülern. Wir sind so gemein zu den Menschen. Da ist ein Ort des Horrors, ein Ort des Schreckens. Heutzutage kommen in den ersten Klassen Kinder mit den Mamas, weil sie Angst haben. Sie weinen. Sie weinen, weil sie nicht in die Schule wollen. Und diese Welt leben wir. Die haben alles. Ihnen wurde alles in die Wiege gelegt, euch wird alles in die Wiege gelegt. Und ihr habt alle Möglichkeiten. Und die modernen Psychologen reden vom Käfig, vom goldenen Käfig, den wir uns selber bauen. Das Glück hängt nicht mit Erfolg zusammen. Und das sieht man bei Daniel. Eines dieser Dinge, wenn ich ihn gesehen habe, ich habe gemerkt, dass er gar nicht so glücklich war, der Daniel. Weltlich gesehen, in seiner Position. Er hat alles gehabt, Ruhm, reich war er. Ihm wurde mehrmals alle Ämter gegeben in Babylon. Ein berühmter Mensch. Ruhm ist so oft eine Falle für Menschen. Auch für euch, auch für uns, für uns alle Menschen. Jede Art von Dienst, den du machst, der irgendwie mit Ruhm zu tun hat, sei sehr, sehr vorsichtig. Denn das kann sehr schnell, sehr, sehr schmerzhaft enden. Weil Ruhm irgendwie eine Droge ist für Menschen. Alle wollen berühmt werden, alle wollen wichtig sein. Ein Schüler sagte mir aus der Oberstufe: Herr Professor, ich möchte eine Top-Ausbildung haben, aber nicht das Normale, was alle Menschen normal machen. Irgendwie alles, was irgendwie so normal ist. Und da sagst du, sehen Sie, viele Leute sind ganz normal. Ich will nicht normal sein. Ich will außergewöhnlich leben. Ich will was Orges machen. Ich will Medizin studieren und dann irgendwie großartig groß, was Großes werden. Sehen Sie, auch Sie, Sie haben total langweiliges Leben, sagt er zu mir. Ja, du kennst mich gar nicht, sagte ich. Ich habe langweilig, toll. Ja, mein Leben schaut langweilig aus. Er sagt, naja, aber Sie sind ganz normal. Ich will nicht normal sein. Ich will großartig sein. Seht ihr? Im Menschen ist es drin. Im Menschen ist das ganz tief drin. Er möchte was erreichen. Er möchte was werden. Er möchte gesehen werden. Er möchte erkannt werden. Er möchte angenommen werden, so wie er ist. Und so oft passiert es in der dunklen, grausamen, sündigen, kaputten Welt da draußen nicht. Ganz im Gegenteil. Man wird gefressen, wenn man auf einmal irgendwo bekannt oder Bekanntheit hat. Deswegen sieht man bei Daniel, er hat einen ganz anderen Zugang. Und es kommt der Moment, wo Menschen, andere Menschen, neben ihm diesen Ruhm sahen. Sie haben gesehen, dass er bedeutend war. Sie haben gesehen, dass irgendwas anders bei ihm war. Und Neid ist entstanden. Bei anderen, bei seinen Kollegen, ja, bei wem sonst? Bei seinen Kollegen. Ganz schrecklich eigentlich. Seine Kollegen bekommen auf einmal in ihrem Herzen ganz viel Neid ihm gegenüber. Und sie wollen und sehen, dass der König ihm vertraut. Und auf einmal, dass er mehr und mehr und mehr Verantwortung bekommt. Und was entscheiden sie sich? Weg mit ihm. Sie wollen ihn wegmobben. Sie wollen ihn von seiner Position wegbringen. Aber sie finden nichts. Nichts Ernsthaftes, mit dem sie an was sie irgendwie vorwerfen können, mit was sie ihn beschuldigen können. Sie finden nichts. Und dann erfinden sie was. Und das ist das Perfide dabei. Dieser Neid und all die anderen Sachen führen immer, immer, immer zum Schlechten. Und wo sie gelandet sind, diese ganzen Kollegen, das kennen sie eh alle. Daniel kam da raus. Und wer wurde hineingeworfen? Ja, genau die. Nicht nur sie, sondern auch ihre ganze Familie. Und das ist furchtbar. Ja. Was fand Daniel? Wir kommen zurück zu Daniel. Daniel war ein Mensch, der es nicht leicht hatte. Dieses glorreiche Denken, wo wir oft haben über die Menschen in der Bibel. Schaut auf Moses, schaut auf Jeremia, schaut auf Daniel, schaut auf Josef. Ja, diese Menschen hatten kein angenehmes Leben, kein leichtes Leben. Findet ihr euch wieder? Hast du ein einfaches Leben? Hast du ein kompliziertes Leben? Hast du Lasten? Hast du vielleicht Probleme, die dich umgeben? Hast du vielleicht Menschen, die dich irgendwie nicht gern haben? Dann willkommen im Club. Denn das ist die Welt, in der wir leben. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Was machen wir? Daniel tat was. Und das, was er tat, ist uns heute ein Beispiel. Und darauf möchte ich weiter eingehen. Daniel hatte nämlich etwas. Und was er dann gleich danach gemacht hat. Daniel erfuhr, was der König ausgeschrieben hat. Er erfuhr vom Gesetz. Er hat es gehört. Zu seinen Ohren kam, dass niemand im ganzen Reich etwas anbeten darf, außer den König. Und das hat ihn ganz persönlich getroffen. Und das hat ihn ganz persönlich etwas gesagt. Interessant war, noch interessanter war, was er dann getan hat. Was er dann gemacht hat gleich darauf. Und das wollen wir uns anschauen. Denn die Frage ist, er kam, hat das gehört, er darf niemanden anbeten. Und paradox, er geht anbeten. Als ob er das absichtlich macht. Als ob er provozieren möchte. Als ob er denen eine Ohrfeige geben wollte. Ah, ihr wollt mich abhalten? Na hier, ich gehe jetzt extra beten. Aber das steht so nicht da. Da steht da, dass er es so getan hat wie immer. Wie immer. Meine Frage ist, was verstand Daniel oder was hatte Daniel so Wertvolles, dass er bei einem Gesetz, das sein Leben in Gefahr bringt, trotzdem hingeht und trotzdem so macht wie immer und hat es weitergemacht. Und wisst ihr, was noch paradoxer ist? Paradox ist, dass das Gesetz nicht vollkommen war. Denn die die Bibel lesen, induktives Bibelstudium, die wissen natürlich, dass das Gesetz was war? Es war zeitlich limitiert. 30 Tage. 30 Tage darf niemand im ganzen Reich jemand anderes anbeten, außer den König. Den dürft ihr anbeten. 30 Tage. Was hätte Daniel sagen können? Boah, schweres Gesetz. 30 Tage schaffe ich. Gott, ich verstecke mich irgendwie 30 Tage. Gott, du wirst es schon verstehen, es ist mein Leben im Spiel. 30 Tage Pause vom Gebet, Pause. Nein, macht er nicht. Er hört davon und das Erste, was er macht, er geht nach Hause und betet. Warum? Was fand er dort? Was hatte er dort? Was sah er so wertvoll, dass er dort betet und betet? Wollt er provozieren? Ich frage euch, wollt er provozieren? Wollte er den Leuten eine reinwürgen? Ich glaube nicht, sondern er wollte ganz was anderes. Er hatte dort etwas, was ihm ganz, ganz wertvoll war. Die Schatzkammer Daniels. Den Schatz war vielleicht beim babylonischen König irgendwo in der Schatzkammer gut versteckt. Daniel hat dann einen Schatz und das auch bei sich zu Hause. Und dieser Schatz war ganz was Konkretes. Dieser Schatz war ihm so wertvoll, dass sein Leben auf der Waagschale nicht so viel wert war, wie dieser Ort, den er hatte. Und da ging er hin, die Schatzkammer Daniels. Und ich möchte mit euch drei Dinge teilen, in der Zeit, die uns bleibt. Drei Dinge teilen, die Daniel dort fand. Drei Stück. Er hatte dort etwas, was ihm so wertvoll war. Ich wiederhole mich. Es war ihm so wertvoll, mehr noch als sein ganzes Leben. Das Erste, was er dort fand, Daniel fand dort Antworten. Antworten. Woher wusste er das? In dem Moment, wo er das Gesetz hörte, kam in seinem Verstand, ich muss zu Gott. Ich muss mit Gott reden. Warum? In seiner Jugend hat er eine Erfahrung gemacht. In seiner Jugend hat er die Erfahrung gemacht, dass wenn Gott nicht eingreift, etwas Schreckliches passiert. Kapitel 2, Vers 11. Der König hat einen Traum. Und in seinem Traum sieht er was. Das Geniale dabei ist, er vergisst es. Der König hat einen Traum, den er vergisst gleich danach. Ja, und er, natürlich in seinem Glauben, dass die Magier und dass die Gelehrten von damals, dass die Zauberer, dass alle die Fähigkeit haben, das rauszuholen, das zurückzuholen. Und die empören sich. Die sagen so, was will jetzt der König von uns? Was will der? Und in Vers 11 aus Kapitel 2 steht geschrieben, sagen die Weissager von damals, die Wahrsager und die Priester und die Chaldäer sagen, was der König verlangt, ist zu schwer. Und es gibt keinen anderen, der dem König Auskunft darüber geben möchte, außer den Göttern. Nur die Götter können das. Was du von uns verlangst, wer soll das können? Niemand. Die Götter können das. Nur die Götter können das. Da ja aber nicht von denen sterblichen Menschen, die aber nicht unter uns Menschen, die sterblich sind, wohnen. Die Götter wohnen nicht unter uns Sterblichen. Was du verlangst, ist göttlich. Und genau da beginnt Gott zu wirken und Gott zu arbeiten. Die Botschaft und auch der Zorn des Königs, das er alle umbringen möchte, kommt auch zu den Ohren von Daniel und seinen Freunden. Vers 17. Hierauf begab sich Daniel in sein Haus und teilte seine Genossen Hanania, Mischael und Azaria die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels und des Himmels um Erbarmen im Betreff dieses Geheimnisses anflehen möchten, damit Daniel und seine Freunde nicht samt den übrigen Weisen in Babylon hingerichtet werden. Und es kam der Moment, wo Daniel diese Erfahrung hatte, im Gebet bekomme ich Antworten. Vers 18, Vers 19. Darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht oder in einer Vision das Geheimnis enthüllt. Er betete und er bekam Antwort. Das Erste, was er fand in dem Ort der Anbetung, in dem Ort des Gebetes, war Antwort. Jemand, der das verstanden hat, ist Daniel, weil er etwas ganz Konkretes verstanden hat. Alles, was in diese Welt kommt, was himmlisch ist, was außerirdisch ist, was nicht von dieser Welt ist, alles, damit du das in diese Welt, in die physische Welt bringst, kommt nur durch Anbetung und Gebet. Nur dadurch. Das ist die einzige Tür, das einzige Tor, aus den himmlischen Dingen rundher Sachen herabzunehmen, ist, so wie auch die Chaldeer richtig gesagt haben, das können nur die Götter. Gott kann es. Wisst ihr wie? Durch Gebet. Gott zu suchen. Gott zu bitten, Vater, Gott im Himmel, ich brauche Antworten. Daniel sagte, Gott, wenn du nicht antwortest, werden wir sterben. Und Gott antwortete. Warum? Sie haben gebetet. Sie haben Gott angefleht, sie haben Gott angebetet und er gesagt, Gott, bitte hilf uns. Wir kommen noch dazu, Antworten. In Johannes Kapitel 3 kommen Jünger zum Johannes, dem Täufer. Und wenn es jemand verstanden hat, dieses Prinzip, dass nichts, was wir haben in dieser Welt, nichts, was himmlisch ist, was vollkommen ist, nichts von uns aus da ist, sondern es kommt von dem Himmel, sagte er in Kapitel 3, Vers 27, da gab Johannes ihnen zur Antwort, weil sie eine Konkurrenz sahen zwischen Johannes und Jesus. Damals, Jesus hat mehr Jünger, Jesus tauft mehr Leute als du, Johannes, was passiert? Du bist ein Prophet, wo ist deine Autorität? Und er sagt ganz klar, Leute, beruhigt euch. Und sagt in Vers 27, da gab Johannes ihnen folgende Antwort. Kein Mensch kann ihm etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben ist. Warum haben wir oft keine Antworten? Warum haben wir oft nichts Göttliches in unserem Leben? Warum ist Gott so oft nicht präsent in unserem Leben? Wisst ihr warum? Weil wir es herabbitten müssen. Weil wir zu oft und zu wenig beten. Ich sagte, wir sind heute im Augenmerk Gottes. Die Wahrheit ist, wir könnten lange über Daniel reden und über die Göttlichkeit und das große Wunder, wie auch Levi auch gesagt hat. So oft haben wir so Heldentaten in der Bibel, mit denen unsere physische, unser Alltag oft sehr oder ganz wenig oder gar nichts zu tun hat. Denn das Problem ist, oft wollen wir beten, oft wollen wir antworten, aber es funktioniert nicht. Und der Standard-Jugendliche oder der Jugendliche von heute kämpft. Er kämpft mit dem Glauben im Gebet. Wenn ich bete, passiert da was? Wenn ich vor Gott komme, bekomme ich Antworten? Und so oft ist es bei uns, wenn ich mit Menschen rede, sehe ich eigentlich, wo eigentlich das Problem ist. Oft haben wir diese glorreichen Bilder aus der Bibel, diese Heiligen aus der Bibel. Aber wenn wir auf uns schauen, auf unsere Realität, auf unseren Alltag, auf unser Gebetsleben, das ist so. Beten oder überhaupt überwinden, ins Gebet zu kommen, es ist eine Überwindung. Ein Kampf, über Knie zu gehen, Worte an Gott zu richten, und oft funktioniert das nicht. Die Realität oft bei uns Menschen ist, dass das Gebet schwer ist, dass das Gebet irgendwie nichts bringt. Irgendwie verändert sich nichts. Irgendwie höre ich keine Stimme. Irgendwie funktioniert es so schwer und so schleppend. So oft höre ich, ich komme in die Kirche, hier kann ich beten, zu Hause, keine Ahnung, 100.000 Sachen passieren. Irgendwie gehe ich auf die Knie und nichts, der Himmel ist tot für mich. Das ist die Realität. Und die Frage ist, wie können wir da antworten? Wie können wir, wie auch Levi gesagt hat, wie können wir da Schritt in die richtige Richtung gehen? Nummer eins, bete so, dass du wirklich von Gott antworten möchtest. Dass du von Gott antworten möchtest. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir so oft, dass Menschen Antworten von Gott haben wollten, so wie auch hier im Kapitel 2, Vers 11 und weiter Vers 17 und 18. Daniel hat nicht irgendwie gebetet. Wie wir richtig beten lernen, lerne als allererstes, dass du ganz konkret Gott um etwas bitten musst. Mein Gebetsleben als Christ, als ich klein war, war immer sehr lebhaft. Ich kann von mir selber sagen, als Kind habe ich viel gebetet. Ja, oder in meiner Relation zum Vergleich zu anderen habe ich mehr gebetet. Ich habe viele Worte an Gott gerichtet. Aber mein erstes richtiges Gebet war mit 19, wo ich Gott auf Knien einen Deal vorgeschlagen habe. Heutzutage wird viel über Deals gesprochen. Einen Deal vorgeschlagen habe. Und Gott, wenn du diese zwei Sachen erfüllst, beginne ich, die Bibel zu lesen. Und der Zufall wollte es, irgendwie ist passiert, dass genau diese zwei Dinge sich ein paar Tage später erfüllt haben. Das erste war eine Spenderniere für meinen Bruder, der schwer krank war. Und das zweite war, nachdem ich viele Monate versucht habe, mit gutem Zeugnis einen Job zu finden, keine Chance, keine einzige Chance. Beide haben sich zwei Tage später erfüllt. Bin geblieben und sage, Gott, kann das Zufall sein? Kann das Zufall sein? Wirklich? Es ist okay. Du hast deinen Teil eingehalten, ich halte meinen ein. Ich habe begonnen, die Bibel zu lesen. Und da hat sich mein ganzes Leben begonnen zu ändern. Was schlägst du Gott vor? Als Daniel vor Gott kam, sagt er, Gott, aus! Wenn du jetzt nicht antwortest, wenn jetzt keine himmlische, göttliche Weisung kommt, wenn nichts vom Himmel herabkommt und uns rettet, dann ist es vorbei. Und genau deswegen sehen wir oft, weil unsere Gebete schwach sind, wir haben keine ernsthaften Dinge, die wir von Gott beten. Oft, wie Jakob auch sagt, oft beten wir irgendwas daher, geistliches Geschwätz, irgendwie Gott, ich bitte dich, segne mich. Und dabei in unserem Herzen haben wir nicht die Absicht, uns Gott zu nähern. Haben wir andere Dinge dort, die uns wertvoller sind, wichtiger sind, als es wirklich Gott näher zu kommen. Warum beten wir oft Gott nicht Gott? Wenn du jetzt nicht arbeitest, fertig mit diesem ganzen Gerede von oft, dieses geistliche Gerede, was wir oft auf deinen Tag legen, es muss konkret sein. Gott, wenn du nicht arbeitest, dann ist es vorbei. So oft beten Leute und wollen Menschen Gottes Wirken sehen, aber sie sind erstens nicht ehrlich mit Gott. Sie sind nicht ehrlich. Sie beten alles irgendwie, alles Gott, Himmel und Erzengel, dass ich die sehe. Aber das Gebet muss konkret sein. Gott, ich habe Sünde in meinem Leben, ich möchte sie besiegen. Amen. Gott, ich habe Pornografie in meinem Leben, ich möchte, dass das aufhört. Wenn du nicht hilfst, wenn du nicht irgendwas Göttliches machst, dann kann ich nicht da raus. Und du wirst auch niemals rausgehen, wenn nicht Gott etwas Himmlisches macht. Es braucht die himmlische Komponente. Es braucht das Göttliche. Jesus hat, wie auch schon gesagt wurde, er war bei der Taufe und es kommt herab, die himmlische Taube, und setzt sich der Heilige Geist über ihn. Wisst ihr warum? In Lukas steht das ganz genau geschrieben. Lukas war Theologe. Er hat verstanden, was die Dinge auf dieser Erde, was da eigentlich passiert. Und er hat gesehen, was passiert und hat einen wichtigen Aspekt mit eingebaut. Und zwar, während Jesus betete, kam die Taube herab über sein Gemüt. Während Jesus betete am Berg, kam Moses und Elia und zeigten sich in seiner Herrlichkeit. Während Jesus betete, passierten die wichtigsten und die wertvollsten Dinge. Warum, Daniel, läufst du zu dir nach Hause? Warum suchst du auf einmal das Gebet? Warum glaubst du, dass alles da ist? Denn Babylon von damals war eine Weltkulturstadt, war ein Schmelztiegel für alles, was irgendwie in der Welt bewegt war oder irgendwie gehandelt wurde. Dort war alles zu Hause. Dort waren es der 7 Weltwunder, der großartigen hängenden Gärten, der größten architektonischen Wunder von damals. Heutzutage könntest du das ein Teil davon in Berlin sehen. Auch die Löwen werden dort abgebildet. Könntest du das nachsehen? Was für eine glorreiche Stadt. Alle Menschen haben versucht, irgendwie ihr Leben aufzubauen. Du konntest alles unternehmen. Das Interessante ist, was es damals gab. Die größten Zauberer, die größten Entertainer waren damals alle in Babylon. Die größten Wunder und all die möglichen Dinge, die man, Elefanten und alles, was man sich vorstellen kann in der antiken Welt, war dort zu Hause in Babylon. Und deswegen wird es auch verglichen in der Offenbarung mit dem Babylon an der Endzeit, wollte irgendwie alle Sünde zusammenkommen. In Babylon war das zu Hause. Und das Einzige, was den Daniel interessiert, ist, dass er nach Hause geht und betet. Betet. War das so wertvoll für ihn? Hat er da so viel bekommen in diesem Gebet? Ja, hat er. Und Kapitel 2 zeigt, dass das eigentlich eines der wesentlichen Dinge war, die ihn so stark geleitet und zu ihm gesprochen haben. Willst du Antworten in deinem Leben? Willst du Leitung von Gott, was Heirat angeht, was Schule angeht, was Karriere angeht, was das Loch angeht, in dem du dich gerade befindest, raus möchtest und wie nichts funktioniert? Du möchtest, versuchst alles irgendwie geistlich und so oft ist es einfach eine bestimmte Komponente, die man braucht. Und Leute in der Bibel haben das verstanden. Der Zöllner im Tempel, er hat gesagt, Gott, erbarme dich mir, Sünder. Eine kanaanitische Frau hat das verstanden. Ihre Tochter war zu Hause dämonisiert und sie kam zu Jesus und hat sich beleidigen lassen von Jesus und ist trotzdem dort geblieben und hat Jesus angefleht, Jesus, bitte hilf uns. So wie der Jair, der wegen seiner kranken Tochter zu Jesus gekommen ist, sagt, Herr, komm, bitte. Und Jesus hat geantwortet. Jesus ist mit ihm mitgegangen. Und was all diese Menschen charakterisiert, meine Lieben, ist Verzweiflung. Verzweiflung. Das hat sie angetrieben. Das hat sie dort behalten. Das hat sie dazu gebracht, dass sie endlich ehrlich werden mit Gott und haben gesagt, Gott, jetzt möchte ich, dass du wirkst. Kennst du so ein Gebet? Hast du jemals so gebetet in deinem Leben? Wie siehst du Gebet? Als eine schöne Poesie in der Nacht oder vom Schlafengehen? Als etwas Schönes, was man machen muss als Christ? Nein, Daniel hat es so verstanden, dass es ein Ort ist, wo Schätze sind. Und eines dieser Schätze sind Antworten. 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 2. Veränderung. In dem Moment, wo Daniel dahin kommt, zu seinem Ort und dort betet, so wie er es immer getan hat, denn das war eigentlich sein Herzstück, er kam zum Gebet, weil es ihn verändert hat. Veränderung. Was meine ich damit? Jedes Mal, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, verändert dich das. Ich fange mal ganz am Anfang an. Wie glaubt ihr, haben es diese 4 Jugendlichen geschafft, über all die anderen Jugendlichen, die dort waren, aus der ganzen damaligen Welt, herauszustechen? Woran lag das? Am Gemüse, das sie gegessen haben? Waren da so viele Vitamine im Gemüse, dass sie auf einmal schöner waren, stärker waren, kräftiger waren als alle anderen, klüger waren als alle anderen? Woher kam das? Vom Gemüse, würden die Veganer sagen. Nein, vom Gebet. Sie haben vor Gott gefleht, Gott, wir essen Gemüse. Wenn in 10 Tagen wir nicht besser ausschauen als alle anderen, dann geht es an den Kragen. Sie sind zu Gott gekommen und auch Daniel ist zu Gott gekommen, als ein normaler Jugendlicher, würden wir sagen, der die Bibel geschätzt hat, der Gott geschätzt hat, seine Gesetze geschätzt hat und er kam in eine Krise und er kam ins Gebet. Jesus, Gott, ja, hilf mir, hilf uns. Wir werden sterben, wenn du uns nicht hilfst. Was hat es ihn verändert? Er hat bekommen eine Veränderung, die ihn sein ganzes Leben lang geprägt hat und ab Kapitel 7 bis 12 sieht man das, er hat eine Gabe erhalten. Es hat ihn so stark verändert, dass er auf einmal begonnen hat, Dinge zu sehen, Dinge vorauszusehen, Dinge zu verstehen, Sachen deuten zu lernen. Das hat ihn verändert. Warum er so gerne zum Gebet ging? Weil ihn das verändert hat. Ich nehme es so oft und ich nehme es auch heute wieder, das Beispiel von Moses. Er kam vom Berg herab und sein Gesicht leuchtete. Meine Lieben, jedes Mal, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, gehst du da weg verändert. Wenn du es richtig machst, dann gehst du da weg verändert. Moses kam mit der Herrlichkeit Gottes vom Berg zurück. Die Menschen sahen es. Er leuchtete. Moses, was ist passiert? Er hat es nicht einmal verstanden, er hat es nicht einmal gemerkt. Und er hat geleuchtet. Er hat die Herrlichkeit Gottes vom Berg mitgenommen, ein Teil davon. Versteht ihr das? Wenn du ins Gebet kommst, dann gehst du da weg anders. da gehst du von dort verändert. Warum glaubt ihr, war dieser 80-Jährige, in dem Text, den ich gelesen habe, war 80 Jahre alt, über 80 Jahre alt. Wenn die meisten Forscher gehen davon aus, er war zwischen 80 und 90 Jahre alt. Ein 80-Jähriger ist der klügste Mann in ganz Babylon. Wie geht das bitte? Wie sind seine Sinne so geschärft? Wie ist sein Verstand noch so klar? Wir haben über den Bruder gehört, der mit 100 Jahren noch Fahrrad fährt und Auto fährt. Den Bruder, ich weiß nicht mal, wie er heißt, tut mir leid, wenn es den Namen wollte, man den Namen aufschreiben. Ein Gelehrter aus Rumänien mit 100 Jahren. Da bin ich froh, dass ich noch gehen kann. Und der ist ganz klar im Kopf, predigt noch, gibt noch Ratschläge. Wie geht das, Leute? Mit Gebet. Jedes Mal, wenn du vor Gott kommst, wirst du verändert. Wirst du verändert. Das verändert dich. Das macht dich klüger, das macht dich weiser. Und warum so Leute, und genau diese 30 Tage, so oft sagen wir, ganz kurz mache ich Pause. Ganz kurz Pause mit dem Gebet und mir geht es gar nicht so gut. Ich mache kurz Pause mit Fasten, ich mache mal kurz Pause mit Bibellesen. Daniel sagte, nein, keine einzige Sekunde lasse ich davon ab. Weil in dem Moment, wo ich kurz, ja, und das ist genau die Lüge des Teufels, kurz lebe in der Welt, kurz koste die Sünde, kurz lass ab von Bibel und von Heiligkeit und von Kirchenbesuche, lass ganz kurz ab davon und dann wirst du sehen. Ja, aber dieses kurz bleibt dann oft länger und nochmal kurz und nochmal und nochmal und nochmal und dann geht es immer tiefer. Daniel hat gesagt, nein, ich möchte so wie immer, dass das da meine Schätze sind, ich komme dahin, ich komme zu Gott, da bekomme ich Antworten, da bekomme ich Klarheit, da bekomme ich Veränderung, das verändert mich, das macht mich stärker. Und wir sehen bei Daniel wirklich einen Helden, weil er eben wirklich ein reifer Mensch, ein sehr gut trainierter Mensch in geistlichen Disziplinen war. Und das hat ihn leuchtend gemacht. Warum er geleuchtet hat, warum ihn Gott leuchten hat lassen in der Löwengrube, genau deswegen. Er war ein Mensch, der die geistlichen Disziplinen verstanden hat. Nicht nur verstanden, er hat sie gelebt. Und das hat ihn verändert, das hat ihn vorangebracht, das hat sein Leben ganz klar geändert. Wollt ihr Vision haben? Wollt ihr stärker werden? Wollt ihr was aus eurem Leben machen? Dann geht's zu Gott, denn er hat alle Fähigkeiten. Warum glaubt ihr, möchte das Gott, dass wir zu Gott kommen, ihn anbeten, beten, dass wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen? Warum glaubt ihr? Damit er uns verändert. Damit er uns so macht wie Jesus. Damit er uns so macht wie Kinder Gottes. Denn das ist sein Ziel, uns zu helfen, dass du wächst, dass du über deine Probleme hinauswächst, dass du über deine Schwächen hinauswächst, dass du Stärken in deinem Leben aufbaust, dass der Heilige Geist an einem Tempel wohnt und der dich voranbringt. Ganz interessant, das Letzte, und damit möchte ich abschließen. Was hat er erhalten? Lest die nächsten Kapitel. Er hat Vision erhalten. Vision. Warum hat er Babylon nicht geschätzt? All das Entertainment, das damals angeboten hat, alles, woran die Jugendlichen damals festgehalten haben, diese ganzen Treffpunkte der damaligen Jugend, war vielleicht bei den hängenden Gärten, haben dort gechillt, so wie heute im Prater, wenn es schön ist, oder in anderen Orten, wo sich alle die Leute zusammenkommen. Da feiern sie, da chillen sie, dann verbringen sie ihr Leben, dann machen sie Sport, sie machen alles Mögliche. Daniel geht zum Gebet. Wie langweilig. Warum macht er das? Ganz interessant. Er hat gesehen, dass dort so viel zu holen ist. Dass die ganze Welt, alles, was sie anbietet, und wir wollen die Welt kennen. Viele wollen studieren, ihren Horizont erweitern, wissen, was in der Welt passiert. Alle wollen mitreden bei Politik, alle wollen mitreden bei Israel, alle wollen mitreden, was als nächstes in der Apokalypse oder in der Offenbarung geschehen wird. Alle wollen Weitsicht haben, alle wollen weit sehen in ihrem Leben, alle wollen sehen, wie weit es ist und was der nächste Schritt in dem Leben ist. Und suchen in der Welt. Daniel hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat sich zurückgezogen, so wie Jesus. Jesus sieht, dass eine der schwersten Entscheidungen in seinem Leben zu treffen hat. Wer geht in die Welt hinaus, um zu predigen? Lukas Kapitel 6, Vers 12. Jesus zieht sich zurück auf seinen Berg. Er zieht sich zurück, wo alle ihn suchen, so wie in Markus Kapitel 1. Alle suchen ihn. Was macht er? Er zieht sich zurück. Er geht einen Schritt zurück. Er geht ins Unsichtbare. Er geht in den Schatten. Und dort, was macht er? Dort verbringt er Zeit mit Gott. Und interessant ist, dass genau die Menschen, die das machen, die sich zurückziehen, augenscheinlich irgendwie nicht da draußen mit sind und irgendwie bei den Besten da draußen dabei sind, sondern sie ziehen sich zurück. Genau diese Menschen bekommen von Gott etwas ganz, ganz Wertvolles. Vision und Weitsicht. Diese Menschen sind irgendwie weiser als andere. Irgendwie wissen die einen Schritt voraus, was passieren wird. Irgendwie, wenn die zurückkommen, so wie Jesus in Kapitel 6, wählt er 12 seiner Jünger aus dem großen Schar, die da mit ihm gegangen sind, ihm gefolgt sind, wählt er 12, die ganz wichtig waren. Unter ihnen war auch Judas, die er auswählt, die seine 12 Jünger sind. Möchtest du Klarheit in schweren Entscheidungen? Möchtest du wirklich Weitsicht haben? Möchtest du, dass du weiter blicken kannst als alle da draußen in der Welt, als alle Analytiker und Experten in dieser Welt? Es gibt sehr viele heutzutage. Möchtest du weiser sein als die alle? Möchtest du mehr Weitblick als die alle? Möchtest du mehr Vision haben als sie? Siehe da Daniel. Er hat sogar den Tag gesehen, wo Jesus als mit dem Esel in Jerusalem eingehen wird. Das hat er gesehen in Babylon. Ein Sklave, der dorthin wie sein Leben getüncht hat, in Gebet und zurückgezogen in seinem Haus, der hatte Weitsicht. Der wusste, was passiert. Engel sind zu ihm gekommen, haben mit ihm gesprochen. Der war weiter als alle anderen. Versteht ihr das? Wollt ihr weiter sein als ihr alle? Wollt ihr mehr Weitsicht haben als alle Menschen da draußen? Wollt ihr klüger sein, weiter sein? Dann zieht euch zurück. Verbringt Zeit mit Gott. Und derjenige, der die beste Weitsicht im Universum hat, derjenige, der den Morgen und Übermorgen und die ganze Zukunft in der Hand hat, er wird dir zeigen, wohin du gehst. Er wird dir zeigen, was er dir zeigen möchte. Und du wirst sehen, Klarheit haben, du wirst weiser und ruhig. Ich glaube, und davon bin ich absolut überzeugt, obwohl es nicht in der Bibel steht, ich glaube, dass Daniel ganz gechillt in die Höhle herabgelassen wurde. Auch wenn er gestoßen wurde. Ich glaube, er ist da ganz gechillt hineingegangen. Meine Lieben, wisst ihr warum? Weil er verstanden hat, dass der Kampf nicht da draußen ist. Der Kampf ist im Gebet. Alle glauben, Jesus hat so gelitten am Kreuz. Jesus hat gelitten in Gethsemane. Jesus hat dort den Kampf gehabt. Als er sich entscheiden konnte, Vater, gehe ich diesen Weg oder gehe ich den anderen Weg? Und er hat sich im Gebet entschieden, Jesus, Gott, Vater, Jesus hat das gesagt, Vater, ich gehe diesen Weg. Und in dem Moment, wo er in Gethsemane gewonnen hat, wo er Gethsemane gesiegt hat im Gebet, alles, was danach mit ihm passiert ist, hat er ertragen, weil er gewusst hat, warum er das erträgt. So oft weißt du nicht, warum du das ertragen musst, weil du nicht betest. Gott kann es dir nicht zeigen. Gott kann nicht zu dir sprechen. Gott kann dir keine Vision geben, keine Klarsicht. Jesus, Hebräer Kapitel 12. Jesus hat gesehen, was über dem Kreuz ist, hinter dem Kreuz, weiter weg vom Kreuz, ganz hinten. Er hat dich und mich gesehen. Er hat gesagt, wenn ich dieses Kreuz ertrage, dann werden Milliarden von Menschen gerettet. Da wird es einen Himmel geben voller Menschen, die ich heute rette. Und das lohnt sich. Er hat Freude gehabt, als er das Kreuz gesehen hat. Warum wir so oft schmerzhaft, belastet, weinen, depressiv durch die Welt gehen? Ganz einfach, wir haben keine Weitsicht, wir haben keine Vision. Möchtest du Vision? Dann lass uns etwas tun heute. Lass uns aufstehen. Daniel war ein Mensch voller Vision. Das ist eines der Charakteristiken, wo ich ihn immer Zusammenhang gesehen habe, den Daniel, dass er ein Mensch war mit Vision. Und so oft habe ich mich gefragt, Gott, warum hast du es ihm gegeben? Ganz einfach, er hat darum gebeten. Gott, gib mir Weisheit, gib mir Vision, gib mir, dass ich das verstehe. Du willst in deinem Leben vorausschauend sein, du willst Klarheit haben, du willst antworten, du willst Gottes Wunder sehen, du willst, dass Gott lebendig in deinem Leben arbeitet. Dann mach endlich deinen Teil und geh ehrlich. Zu Hause verschließe deine Tür hinter dir, lass das Handy draußen, lass alles draußen. Bleib dort in der Gegenwart Gottes. Bitte in konkrete Dinge und sag ihm, Gott, das möchte ich. Hör auf mit diesem ganzen Geschwätz, hör auf mit diesem ganzen Gelavere, so wie Jugendliche sagen. Das ständige Gelavere. Lass es, sei ehrlich. Sag Gott, das möchte ich. Ich möchte, dass du mein Leben weiterbringst. Ich möchte Klarheit haben. Ich möchte Vision haben. Daniel hat eine Schatzkammer. Er hat einen Schatz und diesen Schatz hat er so stark gehütet. Er wollte ihn sich nicht wegnehmen lassen. Sein Leben war nicht so viel wert wie sein Schatz, den er gehabt hat. Und ganz zum Schluss macht Gott dieses wunderschöne Wunder. Bei vielen anderen hat er es nicht gemacht. Die wurden gefressen von Löwen, in Rom zum Beispiel. Die haben dann eine andere Herrlichkeit, so wie Stephanus erlitten und auch erlebt. Aber Daniel rettet er, damit er leuchten kann. Und ich möchte abschließen, in Kapitel 12 steht so wunderschön geschrieben, dass all jene, die das machen, Daniel Kapitel 12, Vers 3. Und hier blickt er auch wieder in die Zukunft. Und er sieht vielleicht dich und vielleicht mich. Weil wenn wir das Richtige tun, dann passiert folgendermaßen. Die Verständigen aber werden leuchten, wie der Glanz der Himmelfeste. Und die, welche viele zur Gerechtigkeit geführt haben, die werden leuchten wie die Sterne in Ewigkeit. Das ist das, was Gott mit uns machen möchte. Willst du wissen, was Gott mit dir machen möchte? Genau das. Er möchte, dass du leuchtest im Himmel eines Tages. Bis dahin. Verstehe, dass das Leben eine Last ist. Natürlich, für jeden Seele. Jeder von uns hat Lasten. Die Frage ist, wie trägst du sie? Wie erträgst du sie? Trägst du sie voller Hingabe, wissen, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat? Er hatte kein leichtes Leben. Und auch nicht der Erfolg war das Glück. Ihr alle strebt nach Erfolg, ich genauso. Ja, ich habe genauso als Jugendlicher nach Erfolg gestrebt, wollte mich weiterbilden, habe das alles gemacht. Und als ich fertig war, war ich verwundert, wie leer ich bin. War ich verwundert, dass mich das überhaupt nicht erfüllt. Überhaupt nicht. Und dass ich eigentlich leerer bin als vorher, weil ich Gott vernachlässigt habe in der Zeit. Dann habe ich kapiert, wie spät es ist und wo der Wert ist bei Gott. Wenn du dein Leben reich wird, komm zu ihm. Als Zeichen möchte ich dich heute einladen. Wenn du möchtest, dass du Gott ein Zeichen gibst, Gott, ich möchte konkreter werden. Ich möchte dir ein Zeichen setzen, der Himmel sieht sowas. Dann möchte das Alvians unsere Augen schließen und während dem Gebet geh auf die Knie und sag Gott, so wie Daniel, möchte ich knien und sagen, die warten da draußen. Die Löwen, meine Löwen und deine Löwen, die warten draußen. Werden sie mich fressen, ja oder nein? Das ist die große Frage. Die Löwen sind draußen, sie warten auf uns alle. Die Frage ist, wie gehen wir dahin? Voller Hingabe, voller Freude oder klappern wir mit den Zähnen und mit den Knien? Ich möchte dir die Chance geben. Gott verlangt das von uns. Oft, dass wir Zeichen setzen. Oft, dass wir einen Moment haben der Entscheidung. Entscheide dich. Möchtest du Gott dienen? Geh auf die Knie während dem Gebet und sprich zu ihm, was du wirklich von ihm möchtest. Der Herr möge uns Menschen machen, die eines Tages leuchten, so wie Daniel geleuchtet hat, als er wirklich eine Sache gesucht hat, und das war Gottes Anwesenheit. Als er gehört hat von dem Gesetz, Gott, ich muss in deine Gegenwart. Dort ist es am besten. Das ist die Safe Zone, ist in deiner Gegenwart. Was danach passiert, ist deine Sache. Ich möchte mich in deine Hände legen, mich dort in Sicherheit wissen, und was passiert, ist dein Geschäft. Der Herr möge euch alle segnen, uns alle segnen, dass wir so werden wie Daniel und dass er uns Kraft gibt. Lasst uns Gott danken für diesen Abend und dieses Gebet sprechen. Amen.